Das ist unser Thema, unsere drei Sonntage, die wir miteinander gestalten wollen. Vielleicht waren Sie ja heute Morgen auch schon auf Sendung und wenn es nur ERF war, da war ich auch kurz drin beim Herfahren. Gottes Sendung läuft und ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte. Jetzt kommen gleich die Bilder, genau. Meine Oma ist ziemlich früh gestorben, 63. Ich vermute mal, dass ich das bin da drauf. Also die war da schon 54. Heute sieht man mit 54 meist ein bisschen jünger aus noch. Meine Oma ist ziemlich früh gestorben und ich kenne sie als eine, die am Ende ihres Lebens eigentlich blind war. So habe ich sie oft angetroffen mit der dicken Sonnenbrille auf. Sie war blind. Das ist die Aussage. Meine Oma war blind. Als wir Kinder waren, da kam eine Ärztin, eine Augenärztin aus Tübingen. Ich weiß nicht, ob sie Doktoralstudentin war oder was immer. Zumindest hat sie uns Kinder und meine Cousins und Cousinen alle untersucht. Warum? Weil die Aussage, dass meine Oma blind war, da gab es eine lange Geschichte. Das haben die rausgefunden. Meine Oma hat eine Augenblindheit. Und das haben die rausgefunden in Tübingen damals, dass diese Geschichte, diese Augenblindheit, hat einen Stammbaum, der geht zurück bis zum 30-jährigen Krieg. Also 300 Jahre. Das ist der große Bogen, die große Geschichte von meiner Oma und ihrer Augenkrankheit. Und dann gibt es noch was ganz Persönliches. Meine Oma, die war nämlich eine fromme Frau. Hat viel mitgemacht, man sieht sie vielleicht auch an, Kriegsgeneration, ihren Mann verloren und manches andere auch. Aber sie war eine Frau, eine gläubige Frau und sie hat gebetet, dass sie die Letzte ist, die diese Krankheit hat. Und die ganzen Untersuchungen bei uns Nachfahren haben ergeben, sie war die Letzte. Bewegend. Eine Frau, eine kurze Geschichte, sie war krank, blind, ein großer Bogen und ganz persönlich eine Frau, die gebetet hat. Ich möchte uns heute Morgen mit reinnehmen in diesen Bibeltext, Matthäus 28. Und ich habe ein Ähnliches vor wie gerade mit dieser Geschichte. Wir lesen den mal jetzt nach Markus. Ich habe ihn bewusst so gewählt, ist ein bisschen anders, wie wir ihn kennen, nach Matthäus und lese ihn mal vor. Und er sprach zu ihnen, Jesus, kurz vor seiner Himmelfahrt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Das ist die Aussage. Die Aussage, die Jesus macht am Ende seines, nicht Lebens, sondern irdischen Zeit hier. Und ich habe gedacht, ich möchte heute Morgen mal diese Aussage in den ganz großen biblischen Rahmen hineinstellen. Das gibt es ein Experiment. Und ich hoffe, das funktioniert. Ist nur ein Punkt. Weil ich gedacht habe, wir haben jetzt einige Wochen dann vor uns, da wollen wir ganz praktisch drüber reden, was es heißt, Mission für mein Leben. Mission für dein Leben oder auch Evangelisation. Ich weiß nicht, wer die Karte letzte Woche ausgefüllt hat. Und ich wünsche uns, dass wir es erleben, dass Gott Gebet erhört. Und es wird noch ganz praktisch werden. Deshalb habe ich gedacht, heute möchte ich euch mal mit reinnehmen in den ganz großen biblischen Rahmen in meinem ersten Punkt, nämlich Gottes Sendeplan. Gottes Sendeplan. Manche Ältere haben ihn schon gesehen und gelesen. Er wird auch Heilsplan genannt oder der rote Faden durch die Bibel. Es war der Plan, der mich fasziniert hat, schon als Jugendlicher, weil ich gemerkt habe, da kann ich die Bibel einordnen. Wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann hat er diesen ganzen Plan im Kopf, der anfängt in unserer Bibel ganz am Anfang. Er fängt an mit dem, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es war sehr gut. Es war toll. Und unsere Bibel hört auf in Offenbarung mit, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da drin merken wir ganz schnell schon, und wir wissen es auch, da war was ganz, da muss was passiert sein. Gott schafft am Anfang und schafft seine Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau und hat was ganz Besonderes vor mit ihnen. Nämlich das Ziel war Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Das ist unsere Bestimmung. Deine und meine Bestimmung in unserem Leben ist, Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu haben. Danach sehnt sich Gott in unserem Leben. Wir sind geschaffen, um mit ihm zu leben. Wir sind geschaffen, um Gott anzubeten. Das ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens. Und wir sind keine Marionetten. Und Gott hat es am Anfang geschaffen. Wir sind sie nicht. Er hat uns frei gemacht, weil Liebe ist frei. Liebe ist nie gezwungen. Und der Mensch hatte immer schon die Freiheit, auch damals, ganz am Anfang, der Adam und seine Frau, die Eva, frei zu entscheiden, möchten wir auf Gott gehorchen, ja oder nicht. Und sie haben sich anders entschieden. Und damit kam dieses Chaos in unsere Welt hinein. Und Gott, es wird so schön beschrieben am Anfang in der Schöpfung, Gott war mit seinen Menschen unterwegs, hat einen Spaziergang gemacht. Abends mache ich immer wieder auch mit meiner Frau, durch Liebenzell, an der Nagold entlang. Und so war Gott mit seinen Menschen unterwegs. Und eines Tages, da kommt Gott und ruft und fragt, er war nicht da, der Adam. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und da fing Gottes Suche an von uns Menschen. Adam war nicht da. Adam, wo bist du? Und dieser Ruf Gottes, Adam, wo bist du? Dieser Ruf zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch bis heute. Und Gott ruft und fragt immer noch. Adam, Paula, Karin, Kerstin, Reinhold, Katharina, wer auch immer du bist, wo bist du? Adam hat sie versteckt und irgendwann hat Gott ihn gefunden. Gott fragt, Adam, warum versteckst du dich? Warum guckst du so verkrampft, Adam? Ich bin nackt. Woher weißt du, dass du nackt bist? Ich habe dein Gebot übertreten. Und da fing es an, dass der Mensch woanders leben musste, wo wir heute auch noch leben, weit ab, getrennt von dieser Gemeinschaft mit Gott. Aber die Bestimmung, die ist da. Und wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann fängt es dort im ersten Kapitel der Bibel an, wo Gott schon verheißt, es wird einer kommen, der wieder Versöhnung schafft. Und dieser Ruf Gottes, Adam, wo bist du, er zieht sich durch. Und Gott versucht es zweimal mit den ganzen Menschen, mit der Menschheit. Und beim ersten Mal stellt er fest bei Noah, nein, es war nur noch Noah übrig. Und dann kommt die Sintflut. Und Gott fängt wieder neu an. Und letzten Sonntag hatten wir von Jochen schon gehört, da war dieser Turmbau zu Babel, die Menschen sind wieder viele geworden. Und es ist wieder das Gleiche, sein wollen wie Gott. Willst du sein wie Gott? Du wirst sein wie Gott. Und dann ist eine Sendepause in dieser Sendung. Wie lange? Wir wissen es nicht. Es war Sendepause. Und diese Sendepause Gottes kommt immer wieder mal vor in der Geschichte. Und immer wieder auch mal in unserem Leben vielleicht. Abraham hat es auch erlebt. Und Gott spricht dann, und das war das Thema von letzte Woche. Gottes Sendung. Da ist dieser Abraham. Und Gott sagt, ich setze alle Völker und Nationen auf die Seite. Nicht, weil Gott jetzt einen anderen Plan hätte oder weil Gott nicht weiß, was er tut, sondern er sagt, ich habe jetzt einen Plan. Ich nehme einen Mann. Einen Mann. Und diesem Mann gebe ich Verheißungen. Und aus diesem einen Mann mache ich ein Volk. Und das Volk hatte das Ziel, Volk Israel hatte das Ziel. Gott möchte diesem Mensch, den Menschen zeigen, wie es ist, wenn ein Volk und wenn ein Mensch mit Gott lebt. Das war und ist das Ziel von Israel. Lebt diesen Völkern vor. Zeigt ihnen, was es heißt, als Mensch, als Gott, als Volk mit diesem Gott zu leben. Und deshalb gibt er ihnen Gebote und sagt ihnen, wie sie leben können. Um dieses Zeugnis zu sein in dieser Welt. Aber nicht der Auftrag geht hin, sondern lebt's. Und dann werden sie kommen. Einzelne aus den Völkern. Sie werden da sein. Sie werden sich interessieren für den Glauben. Und Einzelne waren es, die sich interessiert haben. Wir kennen sie aus der Bibel. Da ist die Ruth. Da ist die Rahab. Und andere. Sie sind gekommen. Aber das Ziel von Israel war, lebt euren Glauben. Lebt mit Gott. Und Menschen waren interessiert und aufmerksam. Und wir finden es auch bei Jesus wieder. Da war dieser Hauptmann von Kapernaum, der Gottesfürchtige, der sich dazugezählt hat zu Gottes Volk. Oder bei Paulus, der unterwegs war in den Synagogen dieses römischen Reiches. Er trifft diese Menschen, die merken, ich will diesem Gott nachfolgen. Da ist diese Lydia. Sie sind gekommen, Einzelne aus den Völkern. Aber dann war wieder Sendepause. 400 Jahre Sendepause zwischen Malachi und als Jesus geboren wurde. 400 Jahre, und der Talmud, das jüdische Buch, schreibt, der Heilige Geist hat Israel verlassen. 400 Jahre Sendepause. Gott hat gesendet über seine Propheten diese Botschaft: Ich habe euch lieb, ich suche euch, ihr Menschen, ich möchte euch. Und wir haben es in diesem Psalm auch gelesen. Die Heiden, die Völker, sie warten kommen. Gott hat gesendet, und dann war Sendepause. Und dann kommt Johannes, der Täufer, der letzte Prophet, und nach ihm gleich Jesus, der Messias, der angekündigt wurde schon ganz am Anfang in der Bibel, in Kapitel 3, Vers 15. Da wird einer kommen, der Erlösung schafft, der kein Prophet ist, der lebendige Gottessohn ist und der auf diese Welt kommt. Und er kam zu seinem Volk Israel. Aber Israel lehnt ihn ab. Ganz schmerzhaft wird es für Jesus, als er abgelehnt wird von den Oberen. Und dann, als sie alle rufen, das geht nicht, machst weiter. Jetzt, und alle rufen, kreuzige ihn, weg mit ihm. Und da starb er für uns, für unsere Schuld, und ist auferstanden und lebt. Aber Gott setzt Israel auch auf die Seite, weil sie ihn abgelehnt haben. Und dann tritt Jesus auf, nachdem er lebt. Und dann gibt er einen neuen Ton an und sagt, geht hin. Geht hin in alle Welt. Es gibt ein Geheimnis im Alten Testament. Der Paulus nennt es dieses Geheimnis der Gemeinde Gottes. Es ist ein Geheimnis im Alten Testament. Paulus, die Apostel, sie haben es gelernt, schmerzhaft am Anfang in der Apostelgeschichte. Die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde, die sich zusammensetzt aus den Völkern und Menschen aus Israel. Und Jesus sagt, es wird gepredigt werden, und in dieser Zeit leben wir jetzt. Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Evangelium kommen. Und Jesus Und Jesus initiiert es und sagt, geht hin. Ihr habt einen neuen Auftrag. Wartet nicht in euren Gemeinderäumen, bis die Menschen kommen. Ihr seid Gesandte. Ich möchte, dass ihr hingeht. Die Botschaft ist die gleiche. Ihr braucht keinen Altar mehr. Ihr braucht die Stiftshütte nicht mehr. Und auch den Tempel nicht. Der Heilige Geist wird ausgegossen, heißt im Joel, über alles Volk. Ihr werdet ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Wir brauchen auch die Propheten nicht mehr, weil ihr, jeder, du und ich, wir sind berufen. Israel wurde initiiert damals, und Gott hat gesagt, ihr seid das königliche Priestergeschlecht, ihr seid mein Volk. Und Paulus überträgt es im ersten Petrusbrief auf uns, auf dich, auf mich, Priester Gottes, hier in dieser Welt. Gott schafft was Neues. Und wenn Jesus diesen Satz sagt, darum geht hin, dann hat er dieses Panorama vor sich. Und er sagt, es wird das Ende kommen. Ja, diese Zeit der Gnade, sie wird vorbeigehen. Diese Zeit der Gemeinde, es wird zu einem Ende kommen. Umso dringender ist dieser Auftrag, nämlich Jesus kommt wieder. Er kommt zurück, er kommt zu uns und er kommt auf die Erde und wird seine Gemeinde abholen. Und dann werden wir bei ihm sein. Manche haben gedacht, muss ich mal mein Ding holen hier, ich gehe mal ein bisschen vor, manche haben schon gedacht, Paulus hatte schon gedacht, wir sind da. Johannes der Apostel hatte gedacht, wir sind da. Und viele andere haben es auch gedacht. Aber viel Zeit ging ins Land, viel Zeit ging in die Welt. Der Herr Bengel hat es auch gedacht. Wo wir da genau stehen, Wir wissen es nicht. Aber die Botschaft bleibt die gleiche. Und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Aber solange er noch nicht kommt, heißt es nicht zu warten, bis dass er denn kommt und alles schlimmer wird, sondern es heißt von Jesus, darum geht hin. Darum geht hin und sagt dieses Evangelium, weil ich komme. Und dann wird auch danach Israel wieder Bedeutung bekommen. Im Alten Testament schon angekündigt, das tausendjährige Reich, tausendjährige Friedensreich. Und Israel wird wieder da sein. Israel wird diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt, sie werden ihn erkennen als den Messias. Und sie werden ihre Rolle spielen in diesem Reich, wo es heißt, in diesem tausendjährigen Reich, die Völker werden kommen und an einem jüdischen Mann werden 10 am Rockzipfel hängen und sagen, lehre uns dein Gesetz, lehre uns Gott. Dann gibt es eine Zeit dazwischen und dann das Weltgericht. Und der Hebräerbrief sagt, es ist dir gesagt, Mensch, einmal zu leben und dann das Gericht. Dieses große Bild hat Jesus im Blick. Und das war mir wichtig, auch wenn das normalerweise 6 Bibelabende sind, es ist mir wichtig, dass wir dieses Bild im Kopf haben, wenn wir von Jesus lesen. Wenn er sagt, geht hin, weil die Zeit geht auch zu Ende. Und wir sind gefragt zu gehen. Es geht um uns. Es geht darum, dass wir diesen Auftrag weitersagen. Und ich möchte jetzt im zweiten Punkt auf diesen Sender zu sprechen kommen. Der ganz andere Sender, nämlich Jesus. So ein bisschen wieder bei der Geschichte von meiner Oma. Da war diese Aussage, geht hin. Das große Bild, das Gott uns gibt, hier die Bibel entfaltet und das ist faszinierend. Ich kann nur an die Bibel glauben, dass Gott über Jahrtausende hinweg ein Buch schreibt mit über 60 Schreibern, die einen roten Faden, einen Sendebericht, einen Sendeplan entfalten. Das ist Wahnsinn. Die Bibel kann nur echt sein. Das geht uns gar nicht anders. Und Jesus hatte diesen ganzen Sendeplan im Kopf, wenn er uns sendet. Jetzt seid ihr dran. Der ganz andere Sender, Jesus Christus. Und ich möchte jetzt noch uns da rein mit reinnehmen. Wer ist Jesus? Wer ist denn der, der uns sendet? Deshalb auch die Geschichte von meiner Oma. Es war nicht nur irgendeine Frau, es war eine Frau, die gebetet hat. Man kriegt so einen kleinen Einblick in ihr Leben. Und ich denke, wir wissen viel über diesen Jesus. Und viele lesen vielleicht auch jeden Tag in der Bibel und lernen mehr über Jesus kennen. Aber mir war beim Vorbereiten nochmal so wichtig, auch in diesem großen Zusammenhang, auch Jesus nochmal in diesem großen Zusammenhang zu sehen. Auch in diesen zwei Polen, in denen wir uns bewegen, wo gesagt wird in Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn, Jesus, wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ist Jesus. So stellt ihn uns die Bibel vor. So stellt ihn uns Paulus vor und sagt, diesen Jesus, an den wir glauben. Dieser Jesus, der uns hier beauftragt, das ist nicht irgendeiner. Sondern dieser Jesus, der war schon vorher. Er hat mitgeschaffen. Gott spricht durch das Wort und es geschieht. Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus war dabei, ganz am Anfang. Er hat geschaffen, Sichtbares und Unsichtbares. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Und deshalb kann er uns das auch zusagen. Und deshalb hat er es vorgelebt, auch in unserem Predigtext, wo es heißt über Dämonen und Mächte und Gewalten. Er hat es vorgelebt, was es heißt, er hat diese Macht, Menschen gesund zu machen. Menschen zu befreien von dämonischen Mächten, die wir vielleicht nicht immer so arg viel hier wahrnehmen, aber spätestens, wenn wir im afrikanischen Kontext sind oder sonst irgendwo, da merken wir das ganz stark. Wie Mächte da sind. Wir nehmen es oft nicht so wahr, und sie sind trotzdem da. Dieser Herr, der alles geschaffen hat, dieser Jesus, Er beauftragt uns und er sagt, ich habe Macht und ich möchte dich. Und der andere Pol, am anderen Ende von unserem Sendeplan, da heißt, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und unser Predigttext sagt es, als er aufgehört hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Das ist unser Jesus, von dem wir reden. Das ist der, der uns beauftragt. Nicht irgendeiner. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der, der am Ende der Zeit auch noch da ist. Ist es nicht gewaltig? Und wenn ich vielleicht morgen wieder, weil es auf meinem Zettel da drauf steht, dieser eine Name, vielleicht steht ein Arbeitskollege drauf, dem ich morgen wieder über den Weg laufe, auf dem Parkplatz oder im Edeka oder beim Friseur, wenn ich mir da den ganzen Mut zusammennehme und ihn mal drauf anspreche vielleicht, auf diesen Jesus, dann darf ich wissen, es ist der Jesus, der auch diesen Menschen liebt, der auch diesen Menschen geschaffen hat. Und wenn ich den ganzen Mut zusammennehme, dann darf ich wissen, mein Jesus ist da dabei. Durch seinen Geist in meinem Leben, dann stelle ich mir vor, der steht hinter mir und legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, sei mutig, ich bin dabei, ganz nah bei dir. Das ist unser Jesus, der ganz andere Sender. Sendet uns. Jesus Christus, er ist es, der vorher war und alles geschaffen hat, der diese Welt in seiner Hand hat, der sagt auch in seinem Wort, wenn es um diese Endzeit geht, von der wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, da wird vieles passieren, was uns nicht gefällt, auch mit Kriegen und Erdbeben und Geschrei. Der sagt, wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Er sagt nicht, dann steckt den Kopf in den Sand und wartet, bis endlich alles vorbei ist und dann endlich kommt die Entrückung und dann seid ihr bei mir und dann ist die große Party im Himmel, wenn die Braut mit der Gemeinde, mit Jesus feiert. Nein, er sagt, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Christen sind Menschen, die Hoffnung haben, weil wir diesen Jesus kennen, der schon war und der immer sein wird. Und der meinen kleinen, klitzekleinen Alltag kennt und da dabei ist. Im Betrieb, vielleicht im Altenzentrum, in der Familie, wo alles drunter und drüber geht. Er ist dabei. Von diesem Jesus reden wir. Wenn wir uns die nächsten Wochen auch damit beschäftigen wollen, noch ein bisschen, was heißt es, den Glauben weiterzusagen. Und letzter Punkt. El Botijo. Das heißt, Simon, der weiß es, da oben sitzt er, unser Spanier, El Botijo. Ist eigentlich ein Tonkrug.
Ja, sowas.
Was hat so ein Tonkrug mit Heilsgeschichte und Gemeinde zu tun? Und Mission? Das ist die große Frage. Aber ich will es versuchen zu erklären. Wir sind 99,
also im letzten Jahrtausend,
nach Spanien gereist als Familie. Es war Juli. Wir waren das erste Jahr in Südspanien, in Córdoba.
Also Andalusien. Und in Andalusien,
Juli ist noch relativ frisch, 35 bis 38 Grad.
Im August wird es richtig warm, da haben wir dann
48. Sevilla ist manchmal noch ein bisschen heißer, mit 50 bis 52, aber Córdoba 48 Grad. Zum Glück nicht feucht, aber ein Bullerhitz. Und du bist froh, McDonald's, weil die haben einen Spielplatz, der ist klimatisiert. Und in diesen Patios, in diesen Innenhöfen, diese Häuser, diese schönen Häuser, eine sehr alte, schöne Stadt, von den Mauren noch geprägt, also ich mache ein bisschen Werbung von der Reise dahin, da stehen diese Botijos, so, Tonkrüge.
Oder auf dem Campo, In den ganzen Orangen, nicht Orangen, in diesen Olivenhainen in Andalusien, Quadratkilometer große Olivenhaine, wo unsere ganzen Oliven herkommen, da stehen sie, diese Botijos. Das ist ein Trinkkrug, man kann sie mir ein bisschen ansehen. Und ich als junger Missionar oder neuer Missionar habe gedacht, so ein Ding brauche ich auch. Und wir waren mal in so einem Dorf, so einem Pueblo unterwegs und da gab es sie zum Kaufen, so ein ganz einfacher, unglasiert, einfach so. Habe ich den mitgenommen nach Hause und habe ihn mit Wasser gefüllt und probiert so zu trinken. Also die Spanier können es besser wie ich. Also trinken ohne zu schlucken, ich kann das nicht. Lass mich einfach so laufen. Vielleicht kennt es ja von Ihnen auch jemand. Und haben dann abgestellt, daheim auf den Boden. Am nächsten Morgen komme ich hin und denke, Mist, eine Wasserpfütze drumherum. Erster Gedanke als Zimmermann, zum Glück kein Holzboden, auch kein Laminat, Parkett. Und mein erster Gedanke war, Mist, kaputt. Jetzt habe ich einen kaputten Krug gekauft. Bisschen blöd, habe nichts dabei gedacht. Habe dann auch mal jemand gesagt, mein Krug ist kaputt, da geht Wasser raus. Und dann erst, kam die Erleuchtung. Da muss Wasser rauskommen. Das ist ein Tonkrug. Der ist nicht glasiert. Da kommt Wasser rein, das Wasser geht durch, es verdunstet und das Wasser da drin bleibt frisch. Wie nach dem Schwimmbad. Man kommt raus, es bleibt frisch da drin. Und dieser Tonkrug, der Botijo, El Botijo, vielleicht merkt ihr euch diesen Titel El Botijo oder der Tonkrug, der war für mich ein Beispiel, ist für mich ein Beispiel für das, was Jesus sagt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Warum? Weil da ist Wasser drin. Wenn der Krug glasiert ist, dann bleibt das Wasser drin. Wird alt und stinkt. Und es mag keiner mehr. Und Jesus sagt zu seiner Gemeinde, ihr seid berufen hinzugehen, durchzulassen, rauszugeben, das frische Wasser. Das lebendige Wasser muss raus. Dann bleibt es auch innen drin frisch und genießbar. Es gibt genug Gemeinden, die sind schön glasiert und es bleibt alles da drin. Und irgendwann wird es muffelig und man will es gar nicht mehr. Und wenn Jesus sagt, geht hin, dann will er damit sagen, lasst es durch. Das lebendige Wasser, das frische Wasser, das muss raus zu den Menschen. Nur dann nimmt man diesen Krug und trinkt auch in der Bruthitze Andalusiens bei 48 Grad. Aber ein Nachteil ist, wenn der steht, dann wird er leer. Irgendwann ist er leer und trocknet aus. Und ich habe so für mich gedacht, auch in diesem Gedanken der Sendung, ja, das stimmt. Man kann auch austrocknen. Es gibt auch so Menschen, die immer unterwegs sind. Und deshalb ist es so wichtig, Jesus spricht von dem lebendigen Wasser, von der ewigen Quelle, von dem Dransein an ihm. An der Quelle in Spanien gibt es trotz Hitze immer wieder auch Quellen, da kann man den Krug füllen. Und das ist der zweite Gedanke hier, wenn Jesus sagt, geht hin, lasst das lebendige Wasser durch, weil die Menschen brauchen es. Wir erleben es doch auch in unserer Gesellschaft, am Arbeitsplatz, wie verzweifelt viele Menschen sind. Und wir haben das lebendige Wasser, es muss dahin. Aber genauso wichtig ist, an der Quelle zu bleiben, dass er voll bleibt. Dass er nicht austrocknet wie der hier, seit vielleicht 10 Jahren nicht mehr benutzt, staubt. Wenn ich ihn dann nehme, dann mache ich erst Wasser rein und gebe alle Silberfischle raus. So darf Gemeinde nicht sein, sondern frisch und lebendig. Das ist die Anwendung für mich. Was hat ein Botijo mit dem Bibelvers zu tun? Mit der Heilsgeschichte. Ja, weil Jesus uns beauftragt. Es ist dieser Jesus, der war und der geschaffen hat. Es ist dieser Jesus, der ist, der war und der für immer sein wird. Und vor dem sich einmal alle Knie beugen müssen. Ja, und es ist dieser Jesus, der Macht hat und Macht auch weitergibt, auch wenn nicht alle Kranke gesund werden. Und wenn nicht alle Schlangenbisse gut ausgehen. Und nicht jedes tödliche Gift überlebt wird. Aber er ist der, der Macht hat. Und sie weitergibt an uns. An dich und an mich. Vielleicht diese Macht, Mut zu haben und dem anderen was von Jesus zu erzählen. Und das wünsche ich uns. Dass wir eine Gemeinde sind, die abgibt nach außen. Dieses lebendige Wasser in sich trägt. An der Quelle bleibt. Und es nach außen abgibt zu denen, die Durst haben, die das lebendige Wasser brauchen. Amen.